Stress hemmt. Aber wieso haben wir eigentlich Stress? Was macht Stress mit uns genau und wie erzeugt er eine gefährliche Abwärtsspirale? Heute geht's dazu mal nicht um Meditieren und Entspannungstechniken, die auch ihre Berechtigung haben, sondern um 5 sehr konkrete, einfache und geniale Tipps, wie Ihnen Ihre Aufgaben nicht über den Kopf wachsen, wie Sie priorisieren, wie Sie fokussiert bleiben und bei alledem achtsam. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt und Apotheker. Wie immer geht es um ein wichtiges Gesundheitsthema mit praktischen Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Und vorbeugen ist immer wichtiger als heilen oder gar Arzneimittel einzunehmen. Chronischer Stress versetzt den Körper in einen dauerhaften Aktivierungszustand, der letztlich zur Erschöpfung führt. Die ersten psychischen Folgen von Stress sind innere Anspannung, Konzentrationsschwierigkeiten, die den Stress aber dann noch erhöhen und quasi in einen Teufelskreis führen. Später können dann noch dazu kommen depressive Verstimmung, Burnout und Panikattacken. Aber auch andere Organe sind betroffen. Dauerhaft Gestresste haben ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, Magen-Darm-Beschwerden, Diabetes, ein geschwächtes Immunsystem, Verstärkung von Hauterkrankungen oder es reicht schon, dass die Lebensfreude eingeschränkt ist. Heute geht es dazu mal, wie gesagt, nicht um Meditieren und Entspannungstechniken, sondern um sehr konkrete, einfache und geniale Tipps. Und dafür habe ich wieder einen super kompetenten Interviewgast, nämlich Thea Wulff aus Berlin. Sie ist Trainerin für tolles Arbeiten und systemischer Coach. Sie führt Seminare durch, hat auch einen eigenen Podcast, Stressismus. Stress ist keine Naturgewalt. Ich warne ein bisschen, heute wird es etwas länger als sonst, aber es lohnt sich. Es gibt viele, viele Tipps und Tricks, die ich über Jahrzehnte langsam mitbekommen und angewandt habe. Einen neuen habe ich auch selber gelernt in dem Podcast-Interview. Ja, und es wäre schön gewesen, wenn ich das alles schon mit 20 gewusst hätte. Also, viel Spaß. Ja, Thea, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja über Podcast kennengelernt. Das ist jetzt, glaube ich, erst das zweite Mal, dass mir das passiert. Ich finde das richtig cool. Ich habe mir dann auch deinen Podcast angehört und finde das super, was du machst. Ganz, ganz wichtig. Und einige mögen sich vielleicht wundern, warum jetzt das Thema Stress vorkommt in so einem Medizin-Podcast oder Prävention-Podcast. Denen müsste ich allerdings sagen, dass ich das Thema Stress oder geistigen Gleichgewicht zu sein essentiell finde. Damit fängt überhaupt Prävention erst richtig an, dass ich mir überlege, klar, was will ich beruflich, aber was will ich auch für meinen Körper, was will ich für meine Gesundheit und so weiter und da eben meine Motivation rausziehe, überhaupt irgendwas für Gesundheit zu machen. Allerdings sehe ich natürlich auch, ich habe so ein bisschen Ernährungsberatung gemacht und so weiter, wie unglaublich schwierig es ist, sogar an mir selber kann ich das sagen, gute Vorsätze wieder in die Praxis umzusetzen. Und Thea, warum klappt das so schlecht in der Regel? Was meinst du? Also erstmal herzlich willkommen.
Schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe übrigens gerade echt Stress, ne? Auch so eine Interviewsituation ist ja Stress, aber es ist Gott sei Dank nur kurzzeitiger Stress und ich krieg's gut gemanagt, keine Sorge.
Ja, und ich habe dir ja auch versprochen, alle Äs werden rausgeschnitten, ja. Also alle Hörer, die sich wundern, wieso können die sich eine halbe Stunde lang ohne unterhalten? Wir sagen natürlich Ä oder O, aber das schneiden wir alles hinter Haus, damit es schön anzuhören ist.
Ja. Und damit wir so nicht so viel Stress haben.
Genau.
Ja, spannendes Thema. Warum funktioniert das mit der Prävention nicht so? Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz komplexes Thema. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein, die du als Arzt natürlich auch kennst. Einerseits glaube ich, ist uns nicht bewusst, welchen Preis wir auf lange Strecke zahlen. Ich glaube, dass wenn wir im Stress sind, ist vielen Leuten gar nicht bewusst, was das für Ergebnisse hat, welche gesundheitlichen Folgen das hat. Wir glauben auch, glaube ich, sehr schnell, dass es vielleicht uns auch nicht erwischt. Ne? Dieses typische Phänomen bei Rauchern. Ne? Der Helmut Schmidt hat ja auch ganz lange geraucht und ist ganz alt geworden. Vielleicht habe ich ja genau das gleiche Glück, also muss ich nicht mit dem Rauchen aufhören. Und bei Stress kommt erschwerend hinzu, dass das ein akzeptiertes Leben ist in unserer Gesellschaft. Also wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, in der viel Arbeiten, schnell, schnell, schnell einfach wirklich dazugehört. Also da werde ich nicht für geächtet, anders als jetzt beim Rauchen. Das hat sich ja massiv geändert. Und da gibt es auch eher das Umgekehrte, dass wenn ich sage, oh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, dass ich eher als Schwächling vielleicht gelte oder Gefahr laufe, zumindest als Schwächling zu gelten. Ich finde das immer sehr spannend, wenn ich ein Seminar gebe und dann die Verantwortung für die Pausen an die Teilnehmer übertrage, dann ist der Effekt meistens, dass wir weniger Pausen machen, weil sich keiner in der Runde traut, als Erster die Hand zu heben und zu sagen, ja, jetzt wäre es eigentlich mal ein guter Zeitpunkt für eine Pause.
Jetzt würde ich an der Stelle schon mal eine Frage vorwegnehmen, die ich mir eigentlich für später vorgenommen hatte. Leistung schnell, hattest du ja gesagt, ja. Bedeutet Stressabbau automatisch weniger Leistung?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube sogar genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn wir alle lernen, gut mit Stress umzugehen, wenn wir alle lernen, gut mit unserer Zeit umzugehen, gut mit unseren Energiequellen umzugehen, mit unseren Ressourcen, die wir haben, dann sind wir eigentlich in der Lage, sehr viel mehr zu leisten, qualitativ besser zu sein, weniger Fehler zu machen und auch schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, das ist eine der größten Milchmädchenrechnungen, die wir alle aufmachen. Also ich schließe mich da gar nicht von aus, dass wir glauben, wenn wir es jetzt einfach nur noch schnell abarbeiten und schnell, schnell, schnell und dann, wenn es ruhiger wird, eine Pause machen beispielsweise oder was Neues lernen oder so, das ist einfach wirklich ein Gedankenfehler und es müsste genau andersrum sein. Ich glaube, wer mehr Pausen beispielsweise macht, wer weniger arbeitet zeitlich, der schafft am Ende mehr.
Hast du begonnen, dich mit dem Thema Stress zu beschäftigen?
Weil ich gemerkt habe, dass es wirklich als Bremse für mich als Trainerin und Coach einfach immer im Raum stand. Also ich komme ja eigentlich so aus dem klassischen Coaching-Bereich, Führungsbegleitung, Teamentwicklung, solche Sachen und habe sehr schnell gemerkt, dass ich an den eigentlichen Themen, für die ich beauftragt worden bin oder weswegen der Klient zu mir gekommen ist, nicht arbeiten kann, wenn die Menschen im Stress sind. Weil Stress ist für mich nicht dann erst relevant, wenn es tatsächlich die ganzen medizinischen Konsequenzen hat, die wir kennen, sondern Stress ist für mich einfach ein Zustand, in dem Menschen wirklich komplett blockiert sind. Wenn ich im Stress bin, dann bin ich nicht kreativ, dann bin ich nicht in der Lage, gute Problemlösungen zu erarbeiten und dann bin ich vor allem auch nicht in der Lage, Momente zu genießen, das Leben zu genießen. Also dann bin ich ja wirklich in diesem typischen berühmten Hamsterrad, renne wie ein Irrer, komme aber nicht von der Stelle weg und komme nicht weiter und fühle mich einfach schlecht. Also Stress macht unglücklich.
Ja, in der Medizin gibt es ja auch die Stressreaktion. Wir haben ja praktisch zwei wesentliche. Das eine ist die Fight und das andere ist die Flight-Reaktion. Und dann entsteht so eine Art Tunnelblick. Und der erhöht ja dann nochmal den Stress. Das ist vielleicht im Überlebenskampf, wenn ich, keine Ahnung, von einem Raubtier mal fliehen musste vor vielen tausend Jahren, sinnvoll, dass ich nur noch mich darauf konzentriere, wo ist der beste Fluchtweg. Aber wenn ich das im Alltag empfinde, so eine Situation, und praktisch alles andere um mich rum ausblende, dann verliere ich den Überblick und ja, bin in so einem Hamsterrad oder in einem Tunnel. Ne?
Also ich glaube schon, dass es auch im Alltag jetzt auch ohne Säbelzahntiger Momente gibt, wo das wirklich eine gesunde und auch sinnvolle Situation ist. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie meine normalen Morgen da aussehen, wenn ich meine Tochter fertig machen muss und zur Schule bringe, das fühlt sich A schon an wie sozusagen die Flucht vor einem Raubtier. Und dann ist es ja auch gut, dass ich dann sozusagen nur noch irgendwie darauf konzentriert bin, das Kind fertig und pünktlich in die Schule zu kriegen. Das ist ja eine ähnliche Situation. Die Frage ist nur, bin ich in diesem Dauerzustand, also hetze ich danach, nachdem ich mein Kind in der Schule abgegeben habe, ins Büro und arbeite dort in dem gleichen Tempo bis zum Feierabend weiter und fange dann eben nach Feierabend an, nochmal meinen zweiten Job zu machen und Haushalt und Küche und was nicht alles. Oder sage ich, okay, jetzt ist das Kind in der Schule, jetzt atme ich erstmal durch, jetzt trinke ich vielleicht noch meinen zweiten Kaffee und dann mache ich mal eine ordentliche Planung dafür, was ich heute noch alles erledigen möchte. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und dann komme ich eben aus diesem Tunnel raus. In dem Tunnel zu sein, glaube ich, ist nicht schlimm. Wir wissen ja auch, dass die kurzfristige Stressreaktion nichts Ungesundes ist. Es wird ja nur dann ungesund und auch eben nicht gerade hilfreich für mein Leben, wenn ich eben im Dauerzustand bin.
Ja. Was sind denn aus deiner Sicht die Folgen für Stress? Weil aus meiner Sicht ist es ganz klar, Stress führt letztlich zu Übergewicht. Übergewicht führt zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Es gibt natürlich die Leute, hast du ja vorhin schon mal gesagt, die sind übergewichtig, da kommt Rauchen noch dazu, die haben Bluthochdruck und die werden trotzdem, weiß nicht, wie alt ist Helmut Schmidt geworden, 80, 85 Jahre alt. Aber dann, ja, dann. Und hat auch Mentholzigaretten gehabt. also wirklich. Aber gut, da kann man sich natürlich selbst betrügen und solche Beispiele, Situationen schönreden. Fakt ist, keine Prävention zu machen, sich nicht mit Gesundheitsprävention auseinanderzusetzen, verkürzt die Lebenserwartung um 8 Jahre. Man lebt 8 Jahre weniger.
Erschreckende Zahl.
Ja, also wirklich durch, ich sage immer nur Dinge, die durch Studien absolut abgesichert sind. Du kommst ja aus Berlin, eine der besten Studien stammt aus Berlin. Also das ist jetzt vom Medizinischen her gesehen sicherlich eine Sache, aber es hat ja auch Folgen, wie ich überhaupt mein Leben, wie mir das Spaß macht, wie mir das Freude macht, oder?
Genau, das ist ja so mein Ansatzpunkt. Also wenn jemand zu mir kommt und schon unter Schlafstörungen beispielsweise leidet, dann ist ja für mich auch der Moment, wo ich sagen muss, das ist nicht mein Thema, das ist das Thema für einen Arzt, weil ich bin ausschließlich natürlich in der Prävention unterwegs. Aber ich glaube eben, dass die Folgen für Stress schon weitaus früher einsetzen, wenn tatsächlich sozusagen der Arzt sie auch sichtbar machen kann, indem wirklich man einfach ganz, ganz einfach zusammenfassen kann, Stress macht mich unglücklich. Wenn ich im Stress bin, dann versetzt mich mein Körper in einen Modus, in dem es um Überleben geht. Dann funktioniere ich, dann arbeite ich ab. Wenn ich funktioniere und abarbeite, dann genieße ich nicht den Moment, in der Sonne zu sitzen und eine Kugel Schokoeis zu essen und empfinde das als großartigen Moment, sondern dann habe ich im Hinterkopf, oh, hoffentlich dauert das jetzt mit dem Eis nur noch 10 Minuten, weil ich muss ja noch das machen und das machen und das machen. Mhm. Das heißt, wenn ich im Stress bin, ist alles, also es ist einfach unmöglich, das Leben zu genießen. Und wir haben es ja nur ein einziges Mal. Es ist ja nicht so, und das ist ja auch so eine Milchmädchenrechnung, als wäre es ein Computerspiel, wo wir einfach am Ende sagen können, wenn wir das Level verpatzen, okay, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Und das ist es ja nicht. Und ich finde es auch wirklich erschreckend, wie viele Menschen ihre Arbeit so gestalten, dass sie sagen, ach naja, ich ziehe das jetzt nochmal durch und dann mache ich in 2 Jahren eine lange Auszeit. Und immer glauben, sie könnten dann mit einer 6-wöchigen Auszeit irgendwo Spitzhütten-Retreat in Thailand oder was auch immer die Menschen da machen, das wieder ausbaden quasi oder gesund oder heilen lassen, was sie ihrem Körper die Jahre davor angetan haben. Oder eben auch dieses typische, naja, wenn ich in Rente bin, dann.
Ja.
Und einfach nicht verstehen, wenn ich nicht heute etwas tue, und heute sind es nur kleine Sachen, die ich tun muss, was ich auf lange Strecke tun muss, wenn ich die Prävention ignoriere, das ist fast gar nicht mehr leistbar.
Ja, oder auch Arbeit so quasi so als unangenehme Pflicht zu sehen. Also das Leben hört auf, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, und das Leben fängt wieder an, wenn ich um 15 oder 16 Uhr nach Hause gehe. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau. Oder montags schon darüber nachdenken, was ich am Wochenende tue. Ja. Und das ist mein einziger Motivator, der mich durch die Woche bringt. Ich finde das ganz, also ich würde das Menschen gar nicht vorwerfen. Also ich glaube, dass das teilweise auch unsere Arbeitswelt auch so gestaltet ist, dass Menschen gar keine andere Chance haben. Ich finde das wirklich immer noch gruselig, was in ganz vielen Unternehmen da tatsächlich stattfindet und wie sich Menschen gegenseitig einfach auch stressen und das Leben wirklich zur Hölle machen, obwohl das gar nicht notwendig sein muss. Aber mein Grundsatz war ja, als ich sozusagen angefangen habe, auch als Trainerin und Coach zu arbeiten, habe ich immer gesagt, Leute, wenn wir 8 Stunden pro Tag 8 Stunden im Durchschnitt mit Arbeiten verbringen, aber nur 3,6 Minuten mit Knutschen, sollte dann Arbeit nicht wenigstens ansatzweise so geil sein wie Knutschen? Ne? Weil ich immer so gedacht habe, Arbeit darf doch Spaß machen.
Ja, ich coach natürlich, weil ich an der Uni bin, natürlich total gebildete Leute, die haben Abi, die haben studiert und so weiter. Aber auch die bringe ich manchmal auf die richtige Spur, dass ich schon das Gefühl habe, die machen jetzt, während sie bei mir sind und danach etwas, wo sie wirklich, glaube ich, das Richtige machen und auch glücklich sind. Ich habe natürlich nie jemanden gecoacht, der jetzt bei Tönnies im Schlachthof ist und so weiter und mit dem besprochen, was könntest du denn Alternatives machen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wenn man sich selbst mit so jemanden beschäftigen würde, man könnte langsam rausarbeiten, dass er nicht vielleicht, dass doch irgendwas in ihm schlummert, was ihm mehr, ich kenne ja auch Leute geben, die gerne Tiere schlachten. Ja, also ich will es ja gar nicht, oder denen das wirklich nichts ausmacht. Ne? Aber ich glaube, dass es, wenn da einer nicht so glücklich wäre, dass wenn man sich mit dem Langen unterhalten würde, schon rausarbeiten könnte, was vielleicht noch Tolles in ihm schlummert und was er vielleicht schon immer vielleicht machen wollte und dann vielleicht doch als Alternative macht. Ich weiß es natürlich. Es kann ja sein, dass ich da jetzt fantasiere.
Ich glaube das schon. Also ich glaube, ich habe jetzt auch ehrlicherweise noch nie einen Fabrikarbeiter gecoacht. Da bin ich auch nicht deren Zielgruppe, dass die sozusagen mit ihren Problemen zu mir kommen würden. Aber ich glaube schon, dass man allein, wenn man sozusagen das gefühlte Gewicht von Arbeit durch solche Gespräche reduzieren kann. Oder zum Beispiel, dann nehmen wir mal so einen Fall wie, mein Chef ist ein Choleriker und schreit ständig rum. Das ist ja für Menschen, kann das ja ein erheblicher Stressfaktor sein. Und dann muss ich natürlich als Coach natürlich ganz klar sagen, ich kann deinen Chef nicht ändern. Aber ich kann den Umgang, den du damit hast und wie du dich damit fühlst, das kann ich ändern. Und dann ist es einfach, wenn ich den Klienten dann dazu kriege, aus der Opferposition rauszukommen und zu verstehen, dass der Chef vielleicht schreit, aber eigentlich selber Probleme hat und nur um Hilfe schreit und das Schreien jetzt für ihn selber die einzige Möglichkeit ist, seinen eigenen Stress irgendwie in den Griff zu kriegen und eigentlich aber auch gar nichts Schlimmes passieren kann, dann ist eben das für den Klienten schon eine Wahnsinnserleichterung und dadurch reduziert sich Stress. Also das klingt jetzt alles sehr, sehr einfach, ne? Und das ist natürlich keine 5-Minuten-Übung, die man dazu macht. Aber ich glaube, man kann über solche Sachen, auch wenn sich die Rahmenparameter nicht ändern, kann man trotzdem eine ganze, ganze Menge machen.
Ein Zahn wollte ich dir gerne noch ziehen. Du sagst, das ist Schlafstörung, da musst du natürlich an den Arzt überweisen. Das höre ich natürlich gern als Arzt, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist so gut wie kein Arzt für solche Dinge wirklich ausgebildet und passt es auch nicht in deren sozusagen täglichen Ablauf in einer Praxis rein. Ich meine, die durchschnittliche Verweildauer bei einem Arzt ist vielleicht 3 bis 7 Minuten. Ja? In so einem Gespräch, in Anführungsstrichen, kannst du also zu keinem Thema in die Tiefe gehen. Da kommt ja vielleicht Schlafstörungen, ja, ist vielleicht Ihr Schlafzimmer zu warm, lüften Sie gut und sitzen Sie nicht so lange am Computer und so weiter. Ah ja, Dankeschön. Also, oder dann sagen Sie eben 10-mal, ja, Sie müssen sich mehr bewegen, Sie müssen mehr Sport machen und so weiter. Ja. Und dann eben beim nächsten Quartal kriegt er eben seine Blutdruckmittel verschrieben und so. Also A, sind Sie nicht dafür ausgebildet und B, so wie viele Praxen laufen, ist dafür auch echt keine Zeit. Und sagen wir mal, der Trend geht auch hin, klar muss ich die Medizin in die Richtung verändern, aber mehr, dass sich solche interdisziplinäre Teams bilden aus Arzt, Coach, Psychologe, Personal Trainer, Ernährungsberater und so weiter. Weil auch über Ernährung wissen Ärzte einfach zu wenig. Sich gesund zu ernähren ist jetzt keine Rocket Science, aber es gibt halt doch, meine Leute studieren oder lassen sich ausbilden zum Ernährungsberater. Das kann man ja nicht so als Arzt en passant sich irgendwie qua Diffusion aneignen. Also der Trend geht dahin, dass einfach Gesundheit weitaus mehr ist, als irgendwas im Blut zu messen und ein paar Tabletten zu nehmen oder so, sondern Gesundheit ist Körper, ganz sicher aber auch Seele. Das ist jetzt kein Airy-Fairy, das ist wirklich harte Wissenschaft inzwischen und natürlich Ernährung oder alles, was auf uns außen noch einwirkt, Umweltverschmutzung natürlich auch und so weiter. Ich habe in deinem Podcast gesehen, dass der sich mehr an Frauen richtet. Haben denn nur Frauen Stress, wenn ich jetzt mal so provokant fragen darf?
Ich sage jetzt einfach mal ja und lass dich im luftleeren Raum hängen. Nein, also natürlich haben nicht nur Frauen Stress. Ich glaube, Frauen sind immer noch in diesem Land in einer anderen Situation. Also trotz aller Gleichstellung, aller Gleichberechtigung und so weiter, ist die Welt, in der wir leben, einfach immer noch eine Welt, in der ich als Frau schneller sein muss, besser sein muss und ich muss einfach in meinen 24-Stunden-Takt als Frau mehr reinpacken, als das ein Mann macht. Und ich rede jetzt natürlich in Klischees. Mir ist völlig klar, dass das in vielen Beziehungen mittlerweile anders läuft, dass es auch alleinerziehende Männer gibt und so weiter. Aber wir haben ja jetzt einfach durch die letzten Wochen auch nochmal gesehen, der Großteil an Sorgearbeit wird in diesem Land von Frauen geleistet. Und Frauen sind auch in einer männlich dominierten Arbeitswelt, und das ist sie immer noch, trotz aller tollen Frauen, die da schon sind, ist trotzdem eben, es ist eine männlich dominierte Arbeitswelt und da müssen Frauen immer noch mal eine Schippe oben drauf legen. Und damit ist natürlich Stress einfach, sagen wir mal, vorprogrammierter, als es bei Männern ist. Und ich kann es einfach auch besser nachvollziehen, weil ich bin selber eine Frau. Also das hat auch damit was zu tun, dass ich natürlich die Rolle zum Beispiel eben als Mutter und alleinerziehende Mutter auch mal zwischendrin und dann gleichzeitig aber eben den Anspruch haben, trotzdem noch beruflich erfolgreich zu sein. Das sind Dinge, die betrachte ich nicht nur aus der beruflichen Brille, sondern die kann ich natürlich auch aus der persönlichen Brille nochmal betrachten.
Ja, ich glaube natürlich auch.
Ich habe auch männliche Hörer, ne? Also es ist
ja.
Ich diskriminiere, genau, ich diskriminiere auch niemanden.
Ja. Nee, aber ich glaube, dass es natürlich oft auch wirklich Ursachen hat, wie es in der Partnerschaft funktioniert. Ich sehe das ja an den Mitarbeitern, die ich so hatte. Also sagen wir mal, die männlichen haben in der Regel zu Hause eine Partnerin, die ihnen sehr viel vom Haushalt abnimmt. Hm. Die weiblichen haben zusätzlich zu der Tatsache, dass sie bei mir arbeiten, würde man sagen, mit Sicherheit die größere Schippe des Haushalts. Das ist einfach härter dadurch für die.
Ja, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine zusätzliche Belastung, die wir gesellschaftlich, glaube ich, sehr stark unterschätzen, die wir aber individuell auf keinen Fall unterschätzen sollten. Also dass sozusagen die meisten oder zumindest alle Frauen, die noch ein Kind oder eine Familie nebenbei haben, im Prinzip zwei Jobs machen. Und wenn sie dann Vollzeit arbeiten oder 30 Stunden die Woche, dann ist das einfach eigentlich vom Arbeitszeitgesetz her schon gar nicht mehr zulässig.
Ich sehe jetzt auch so ein bisschen das Umgekehrte. Es gibt ja schon die etwas aufgeklärteren, moderneren Männer, die jetzt ihre junge Vaterrolle ein bisschen anders interpretieren, die kommen genau in diesen gleichen Stress.
Ja, die kommen auch dann vor allem irgendwann in richtig, unter Umständen sehr schlimm sich entwickelnde Rollenkonflikte, weil ich muss ja als, sage ich mal, erfolgreicher Mann, wir reden jetzt natürlich immer sehr stark in Klischees, beruflich erfolgreich sein. Ich muss da irgendwie Führungspositionen übernehmen und alle 2 Jahre irgendwie die Karriereleiter noch eine Stufe höher bringen. Das heißt aber auch, ich muss sehr viel Zeit für meine Arbeit investieren und eigentlich sollte ich auch am Wochenende arbeiten und so weiter. Das deckt sich aber natürlich nicht mit den Erwartungen, die ich habe, um ein guter Vater zu sein. Und da kommt es natürlich sehr, sehr schnell zu sogenannten interpersonellen Rollenkonflikten. Und das ist ein Wahnsinnsstressor. Wenn das nicht aufgelöst wird, also wenn ich die ganze Zeit sozusagen hin und her springe, das haben natürlich auch Frauen, wenn ich da die ganze Zeit zwischen den Erwartungen an mich als erfolgreichen Geschäftsmann und die Erwartung an mich als guten Vater hin und her springe und am Ende beidem nicht gerecht werde, da kann man wirklich schon auch sehr schnell die Grätsche machen.
Ich kenne natürlich als Arbeitsumfeld nur Uni und öffentlicher Dienst. Mhm. Da ist das eigentlich relativ unproblematisch. Sagen wir, auf einer Führungsebene ist es eher noch ungewöhnlich, wenn mir dann ein Kollege sagt, Freitagmorgen geht nicht, Zoom-Meeting, da muss ich die Kinder aus der Dienst abholen und das und so weiter. Das hört man nicht so oft von Männern, ist halt so. Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube, es ist auch schwierig in ganz vielen Umfeldern als Mann zu sagen, ich nur noch halbtags.
So im öffentlichen Dienst, Uni, geht das ja noch. Ne? Ja. Aber ob das jetzt, wenn ich das nochmal eine Führungsposition bei Siemens habe oder bei Mercedes oder was weiß ich, ob ich dann einfach so meinem Chef sagen könnte, du, also jetzt Freitagmorgen ist schlecht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube eher nicht, oder?
Also sagen wir mal so, kommt immer darauf an, wen man fragt. Wenn man jetzt die Pressesprecher von manchen Unternehmen fragt, dann werden die natürlich sofort sagen, nein, also Familienfreundlichkeit und Ausgleich zwischen Beruf und Privatem ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele Unternehmen da auch sehr viel mittlerweile tun, weil sie einfach wissen, die langfristige Erhaltung der Arbeitskraft steht auf dem Spiel. Aber was dann tatsächlich in der Kultur des Unternehmens praktiziert wird, das sind nochmal völlig andere Geschichten. Also es kann ja sein, dass der CEO von von welchem Konzern auch immer sagt, wir sind ab sofort familienfreundlich, ob dann mein direkter Chef das noch wirklich lustig findet, wenn ich als Mann sage, nee, jetzt kann ich nicht, weil ich muss die Kinder versorgen, und ob ich nicht dann unter Umständen doch in einem kleinen Team Repressalien zu spüren bekomme, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da, glaube ich, sind wir noch kilometerweit entfernt davon, dass die Familienfreundlichkeit nicht auf einer PowerPoint-Folie aufhört.
Jetzt haben wir ja sehr schön global galaktisch über das Thema gesprochen. Jetzt gleich noch so ein paar ganz konkrete Dinge und Tipps. Da haben wir ja einiges auch aus deinem Podcast, deiner Homepage stehen ja viele Dinge. Eins ist zum Beispiel, wo ich wirklich auch 100% zustimmen würde, ist das Pareto-Prinzip. Genau. Kennen vielleicht nicht alle, ist etwas, was in der Wissenschaft absolut akzeptiert ist und was ich wirklich persönlich und auch in meinem Team permanent einsetze. Willst du es mal offiziell erklären? Ich kann ja nachher mal meine laienhafte Interpretation beisteuern.
Ach, es ist ja letztendlich keine Riesenwissenschaft, die dahinter steckt. Es ist ja letztendlich auch mehr oder weniger eine Beobachtung, die immer größer geworden ist einfach. Also das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist, dass ich mit 20% meines Aufwandes schon 80% meines Ergebnisses, was ich mir vorgenommen habe, erziele. Und um die dann noch fehlenden 20% zu erreichen, brauche ich nochmal 80% Aufwand. Das versteht beim ersten Mal, glaube ich, kein Mensch, wenn man das so erklärt. Also Beispiel, ich programmiere meine eigene Website oder ich setze die auf, dann erreiche ich mit 20% des Aufwandes schon einen Zustand einer Website, wo ich sagen kann, okay, die ist noch nicht perfekt, das sind nur 80%, aber ich kann zumindest schon mal online gehen. Und das schaffe ich unter Umständen an einem Wochenende. Um die dann wirklich auf die 100% zu kriegen, also dass die wirklich perfekt DSGVO-konform ist, alle Button irgendwie meiner Corporate-Design-Richtlinie entsprechen und, brauche ich nochmal 80% des Aufwandes. Und das merken wir dann auch. Also ich bin jetzt seit Wochen damit beschäftigt, diesen ganzen Kleinkram fertig zu machen.
Vor allem machen die keinen Spaß mehr, ne? Weil man sieht ja nur noch Mini-Veränderungen. Währenddessen an dem ersten Wochenende hat man die Webseite gemacht, ne?
Genau, da hat man die Welt verändert irgendwie. Genau. Die machen keinen Spaß, die motivieren auch überhaupt nicht. Und die Frage, die man sich auch immer noch stellen muss, ist, wie sinnvoll sind die eigentlich, diese letzten 20%? Weil, also okay, DSGVO-konform sollte es wohl sein, weil da gibt es ja immer irgendwelche Anwälte, die als Hobby haben, Menschen wie uns irgendwie abzumahnen. Aber ob jetzt meine Buttons in dem gleichen Farbschema sind wie meine Überschriften, ist das für meine Klienten und Kunden wichtig? Ist es für mich wichtig? Wahrscheinlich nicht. Also eigentlich könnte ich auch mal aufhören damit.
Und das, du hast ja nicht nur diese eine Aufgabe, du hast nicht nur die Aufgabe Webseite machen, du hast ja wahrscheinlich noch eine To-Do-Liste mit 10 anderen Aufgaben.
Genau.
Und die sind ja dann alle auf Halde, während du die letzten 20% abarbeitest. Und ob das, also in der Regel, meine persönliche Erfahrung, es ist in der Regel nicht nötig. Und bei uns kommt ja noch hinzu, wir arbeiten ja in der Regel in Teams. Und dann kann der eine das besser, der andere dies besser, oder ist ja auch in der Familie irgendwie so, der eine macht das besser, der andere das. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel für die restlichen 20% jemanden in meinem Team fragen, der das vielleicht super schnell kann, der sagt, ah, das mache ich dir an einem halben Tag. Ja, ich persönlich hätte dafür dann, wie du sagtest, eine ganze Woche gebraucht, ne? Und hätte mich geärgert. Ne?
Ja, das ist zum Beispiel auch, also wo du gerade Teams sagst, da fällt tatsächlich auch das Prinzip häufiger auf. Also man hat zum Beispiel festgestellt in Untersuchungen, dass 80% der wichtigsten Ergebnisse in einem Meeting in 20% der Meetingzeit entstehen. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, wo man wirklich einfach ganz viel bewegen kann, wenn man Meetings sauber vorbereitet, wenn man Meetings gut strukturiert oder zum Beispiel auch so kleine Hinweise übernimmt, dass man zum Beispiel sagt, okay, unser wöchentliches Update-Meeting findet grundsätzlich im Stehen statt. Weil das hat ganz das automatisch den Effekt, ne, dass die Leute...
Wir machen einen Morgenhuddle, der dauert so 10, 15 Minuten, wird alles kurz besprochen. Ja. Und dadurch kommt es fast zu keinen Kommunikationsproblemen mehr, die dann wenn sozusagen das Problem aufgelaufen ist, große Meetings bedürfen. Ja. Wir haben praktisch kaum noch so diese üblichen einstündigen Meetings.
Ja, und eine Stunde ist ja noch gut. Also ich bin in Unternehmen teilweise unterwegs, da finden 4-5 Stunden Meetings statt und dann teilweise ohne Pause und man wundert sich dann, warum am Ende so wenig rausgekommen ist. Also an Meetings, was man da alles an Zeit einsparen kann, wenn man die gut vorbereitet und strukturiert, wenn man mit den Teilnehmern auch klärt, was ist denn eigentlich der Sinn dieses Meetings? Das ist ja ganz oft den Teilnehmern gar nicht klar, wenn sie in so einem Raum sitzen. Und warum muss das jetzt eigentlich einmal die Woche stattfinden? Reicht nicht auch einen Monat? Also da habe ich einen ganz, ganz großen Hebel, mit dem ich viel bewegen kann. Hm.
Gut, und jetzt wollen wir arbeiten an der Task. Jetzt kommt das Pomodoro-Prinzip.
Das Pomodoro, die Tomate, genau.
Die Tomate.
Die Tomate heißt deshalb nur Tomate, weil der Mann, der diese Technik erfunden hat, das mit einem Kurzzeitwecker gemacht hat. Und sein Kurzzeitwecker sah aus wie eine Tomate. Deshalb heißt das jetzt Pomodoro-Technik. Was mache ich da? Da überlege ich mir eine Aufgabe, die ich jetzt unbedingt erledigen muss, möchte, wie auch immer. Also ich nutze das beispielsweise tatsächlich für Aufgaben, die ich gerne vor mir herschiebe, weil ich es einfach nicht mag und weil sie eher so auf der Ich-muss-Liste stehen als auf der Ich-will-Liste. Das heißt, ich greife mir so eine Aufgabe und zerlege die als erstes in kleine Schritte und schreibe mir wirklich ganz minutiös auf, was für einzelne Schritte muss ich machen, um diese Aufgabe abschließend zu erledigen. Und dann stelle ich mir meinen Tomaten-Kurzzeitwecker auf 25 Minuten und arbeite einfach 25 Minuten komplett fokussiert auf diese Aufgabe. Heißt natürlich auch, ne, Handy weg, alle Computerprogramme, die irgendwie komische Geräusche von sich geben und so weiter, müssten natürlich aus sein, weil es geht wirklich darum, 25 Minuten komplett 100% fokussiert auf diese Aufgabe zu sein. Dann klingelt der Wecker, dann mache ich 5 Minuten Pause und dann hake ich alles von meiner Liste ab an kleinen Schritten, die ich jetzt schon erledigt habe. Listen, Haken machen ist super, weil steigert immer die intrinsische Motivation.
Super, ich liebe das.
Die ja.
Abhaken, genau. Wunderbar. Tschakka.
Genau, tschakka. So, und nach dem Tschakka wieder Wecker auf 25 Minuten stellen, wieder 25 Minuten durcharbeiten, abhaken, 5 Minuten Pause machen. Und wenn ich das 4-mal gemacht habe, dann mache ich statt der 5-Minuten Pause eine 30-Minuten Pause. Und so kann ich im Prinzip den ganzen Tag aufbauen, also meinen gesamten Arbeitstag aufbauen. Ich könnte es aber auch so lange einfach machen, bis die Steuererklärung zum Beispiel fertig ist. Und das hat ganz viele Effekte einfach. Also es ist einmal die Antrittshöhe ist sozusagen viel, viel geringer. Wenn ich weiß, oh Gott, die Steuererklärung, das dauert bestimmt einen ganzen Tag, dann habe ich natürlich wenig Lust, überhaupt anzufangen. Wenn ich aber mir sage, okay, ich mache jetzt mal 25 Minuten Steuer, klingt das gar nicht mehr so schlimm. Das heißt also, um mich überhaupt mal in die Bewegung zu setzen, ist die Technik ganz, ganz gut. Sie hat natürlich ein super Pausenmanagement. Ich bin durch dieses Klingeln immer wieder in den 5 Minuten Pausen drin und damit natürlich auch auf Strecke viel, viel kraftvoller, als wenn ich 6 Stunden ohne Pause an der Steuererklärung arbeite. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Technik und ich habe die tatsächlich wiederentdeckt, als ich jetzt mein Kind ja viel zu Hause unterrichten musste und natürlich nicht sagen konnte, so, wir machen jetzt mal 4 Stunden Mathe am Stück. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und wenn man dann sowas einsetzt, dann funktioniert das viel, viel besser.
Ja, ich habe das auch begonnen. Ich habe allerdings versucht, mir die Zeiteinheiten auf 60 Minuten zu stellen. Das stammt aus einem anderen Podcast, muss allerdings sagen, damit bin ich nicht hingekommen. 60 Minuten war mir dann doch zu lang. Ja, da habe ich schon Befürchtung, habe ich Konzentrationsstörung oder sowas, aber so eine halbe Stunde, das ist für mich ganz natürlich und dann eine größere Pause. Ich glaube auch, dass der Schulunterricht da völlig falsch funktioniert. Wann die mal irgendwie eine Pause oder eine große Pause bekommen, die Kinder, naja gut, aber es ist ein anderes Thema.
Also grundsätzlich sollte man sich merken, alle 90 bis 120 Minuten sollte man definitiv eine größere Pause machen. Ja. Und wenn es wirklich so Arbeiten sind, wo man sehr konzentriert sein soll oder wofür man sich sehr motivieren sollte, dann ist es schon wichtig, einfach wirklich in diesen 25-Minuten-Slots zu arbeiten, weil ich fände ehrlicherweise 60 Minuten für eine Arbeit, die ich nicht mag und die mich auch noch kognitiv sehr beansprucht, fände ich 60 Minuten auch ganz schön hart. Also da, glaube ich, würde es mir auch schwerfallen, nicht nochmal zwischendurch irgendwie dann, weiß ich nicht, die Handtücher nach Farbe zu sortieren oder so.
Man braucht das ja vor allem für die Aufgaben, die man ständig vor sich her schiebt und nicht macht, dass man sich solche sozusagen kleinen Tricks aneignet. Genau. Und das Schöne ist, wenn man es dann weg hat, jetzt wieder zum Thema Gesundheit, dann bleibt dann, wenn man was weggearbeitet hat, dann bleibt dann eben doch Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen oder zu joggen heute. Währenddessen man sonst vielleicht den ganzen Tag rumgemacht hätte an irgendeiner Aufgabe, vielleicht doch nicht fertig geworden wäre. Und dann ist es 8 Uhr abends, ja, jetzt ist es zu spät dafür.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, alles, was unerledigt irgendwo rumfliegt, also sei es auf einer To-Do-Liste oder in meinem Hinterkopf, ist ja auch gleichzeitig ein Stressor, also etwas, was in mir Stress auslöst. Das heißt, ich reduziere tatsächlich ja auch wirklich meinen Stress, wenn ich Dinge mal fertig kriege.
Ja, da gibt es ja dieses Getting Things Done-Prinzip. Ich glaube, das deutsche Buch dazu hat einen fürchterlichen Titel. Und da geht es ja darum, dass man den Kopf freikriegt, um überhaupt kreativ oder konzentriert an irgendwas zu arbeiten. Und das geht nicht, wenn irgendwo in meinem Hinterkopf noch irgendwie 10, 15 andere Dinge rumschwirren. Das muss ich auch noch tun, das muss ich auch noch tun und so weiter. Und da liegt ein Stapel unerledigt und da steht ein Stapel. Also das würde ich vielen Leuten empfehlen. Das ist ein nahezu primitives Prinzip. Aber es führt eben dazu, dass man sich irgendein System, das kann digital sein, das können Post-its sein, Zettel, wie auch immer, zulegt, um wirklich in diesen Momenten, diesen 25-Minuten-Momenten, wo man arbeitet, wirklich den Kopf frei zu haben, weil man ein System hat, auf das man sich 100% verlassen kann. Mhm. Ich verpasse keinen wichtigen Termin oder To-Do.
Also das ist sowieso für mich auch wirklich ganz erstaunlich, sowohl was da bei Seminarteilnehmern oder Klienten passiert, als auch bei mir persönlich. Also ich bin ja da auch noch nicht irgendwie in einem Zustand, dass ich jetzt komplett stressfrei irgendwie durch mein Leben renne. Aber wie viel wir uns entstressen können quasi, wenn wir uns gute Arbeitsmethoden beibringen. Und das finde ich so schade, dass das auch kaum gelehrt wird. Also ich hatte das weder an der Schule noch an der Universität. Das muss man sich immer so selbst beibringen. Jetzt, wo ich mich viel damit beschäftige, finde ich es wirklich ein Wahnsinn, wie viele einfache Modelle und Strukturen und Werkzeuge es da draußen gibt, die mir so viel Arbeit ja auch wieder abnehmen gleichzeitig dadurch. Weil wenn ich ein gutes Prinzip habe, wie ich meine Aufgaben manage, dann muss ich nicht ständig darüber nachdenken, was mache ich denn heute, was mache ich denn morgen, was mache ich nächste Woche. Es fällt die Sorge darüber einfach auch weg, weil also unerledigte Aufgaben sind für unser Gehirn eine Bedrohung erstmal. Und das schiebt es natürlich auch ständig nach vorne und erinnert uns dran und so weiter. Und dann können wir nicht abschalten, dann können wir uns nicht erholen und so. Also wenn ich dann aber ein gutes System habe und mich darauf verlassen kann, ja, es ist viel zu tun, aber es ist so strukturiert, dass mir nichts hinten rüberfällt. Wunderbar. Und das sind keine aufwendigen Methoden. Dafür muss man jetzt nicht irgendwie 800 Bücher lesen.
Sagen wir mal jetzt, wo wir dann bei den To-Dos sind, dann ist ja sozusagen ein Prinzip, manchmal gibt es ja Monster-Tasks, die vielleicht auch für 2 Monate dauern werden, bis ich das erledigt habe und einen überwältigen können. Und da ist eben ein Trick, sich überlegen, was ist denn jetzt der nächste konkrete physische Schritt? Was ist einfach die nächste kleine Mini-Aufgabe, die ich machen muss? Genau. Und dann bin ich ja schon mal einen Schritt weiter. Und das kann ich mir ja von mir aus auf ein Post-it schreiben oder irgendwo eintragen für morgen. Und da hattest du ja diese Kanban-Boards aufgebracht, um auch so ein bisschen zu haushalten mit seiner Energie. Fand ich irgendwie gut. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären, was das wieder ist.
Also das kann man, oder grundsätzlich zu dem, was du sagst, da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, Planung ist das halbe Leben, und das sollte man tatsächlich ernst nehmen. Also auf also eine Mammutaufgabe zuzurennen, ohne einen Plan zu haben, da geht die Aufgabe meistens schief, also da wird wahrscheinlich nichts wirklich Gutes bei rauskommen und ich werde einfach wirklich mit meinen Ressourcen dabei nicht gut umgehen und einfach im Dauerstress sein.
Da gibt es von Martin Luther diesen Ausspruch, jeden Morgen nehme ich mir 15 Minuten Zeit, um meinen Tag zu planen. Ja. Und an besonders stressigen Tagen, ich weiß nicht, ob er es stressig genannt hat oder wo besonders viel los ist, da nehme ich mir 30 Minuten Zeit.
Sehr klug, sehr klug. Sehr klug, ne? Ja. Das finde ich auch zum Beispiel, also dieses Stopp-Taste drücken, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel, ich habe ganz, ganz viel zu tun und ich bin besonders im Stress, dann habe ich auch immer meinen Mitarbeitern gesagt, so Leute, und jetzt setzen wir uns mal alle in Ruhe hin, atmen einmal tief durch und wir werden jetzt eine Stunde uns Zeit nehmen, aufzuräumen und einen Plan zu machen. Und ihr werdet merken, es geht euch dann besser. Und wir haben alle mehr Energie, dann wirklich die Aufgaben abzuarbeiten. Dieses Nichtplan führt nur dazu, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und unser Gehirn die ganze Zeit im Bedrohungsmodus ist. Und dann kriege ich einfach auch nichts mehr erledigt einfach. Also Planung, dieses wirklich Zeit sich nehmen, Dinge vorzubereiten, Dinge wirklich gut zu planen, das empfinden tatsächlich viele als Zeitverschwendung, beziehungsweise ich habe dafür jetzt keine Zeit, weil ich bin jetzt im Stress. Aber das ist wirklich eine Milchmädchenrechnung. Stopptaste drücken, Schreibtisch aufräumen, Postfach aufräumen und eine saubere Liste schreiben, was jetzt wirklich tatsächlich zu tun ist. Aber du wolltest was über das Kanban-Board hören.
Mhm. Ja.
Wir werden wahrscheinlich hier noch irgendwie morgen Abend sitzen und reden, ja, wenn das so weitergeht.
Das wird also der Weltrekord aller Podcasts.
Genau, also das Kanban-Board. Also das Kanban-Board, muss ich sagen, war für mich persönlich wirklich ein Lebensretter, weil ich bin jemand, die sehr schnell begeistert ist von neuen Ideen, neuen Projekten. Und dann befinde ich mich natürlich auch sehr, sehr schnell wieder in Phasen, wo ich 25 Projekte gleichzeitig habe, weil ich das noch toll fand und das noch rauf und dann 25 Projekte gleichzeitig in der Luft jongliere. Und das ist natürlich nicht machbar. Das Kanban-Board ist letztendlich eigentlich erstmal nichts anderes als eine schnöde Tabelle, die aus drei oder mehreren Spalten besteht, aber in der Basis aus drei Spalten. Ich habe ganz vorne die erste Spalte, da packe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Mammutprojekt habe, alle Unterschritte, also alle Einzelschritte in diese erste Spalte rein, bestmöglich als Post-it-Zettel beispielsweise. Ne, dass ich wirklich sozusagen alles in kleine Mini-Steps unterteile, so wie du es auch gesagt hast, und ein groben, das muss gar nicht zeitlich sein, sondern ich packe die da alle auf den Haufen. Das ist mein sogenanntes Backlog.
Dient auch übrigens dazu, den Kopf frei zu machen,
ja,
weil die Idee ist ja da.
Genau.
Ich brauche mir die Idee nicht zu merken, die ist da.
Richtig.
Ne?
Richtig.
Kann ich nicht mehr vergessen, ja, kann ich nicht mehr verlieren.
Genau. So, und dann habe ich in der nächsten Spalte ist die sogenannte WIP-Spalte, also die Work in Progress. Was ist gerade wirklich gerade bei mir aktuell in Bearbeitung? Und das heißt, alles, was ich gerade tatsächlich von diesen einzelnen Mini-Aufgaben bearbeite, klebe ich dann von Spalte 1 in Spalte 2. Und dann ist es wirklich sehr wichtig, sich einfach wirklich selber für sich seinen sogenannten eigenen WIP-Faktor zu überlegen. Also wie viele Post-its dürfen da in der zweiten Spalte gleichzeitig kleben, sodass ich sie trotzdem noch gut bearbeiten kann. Also bei mir mache ich das zum Beispiel auch, wenn ich so Seminarplanung mache, dass ich wirklich, bei mir hängt, ist für jedes Seminar gibt es einen Post-it und ich weiß einfach, mein WIP-Faktor ist da 5. Ich kann nicht mehr als 5 Seminare parallel vorbereiten, durchführen, nachbereiten und so weiter. Wenn da jetzt eine Kundenanfrage für ein 6. Seminar kommt, dann muss ich tatsächlich, und das ist der Effekt beim Kanban-Board, muss ich dem Kunden einfach sagen, sehr gerne, ich melde mich in 2 Wochen, dann kann ich nämlich einen Zettel aus dieser WIP-Spalte in die Erledigt-Spalte, in Spalte 3 kleben und erst dann kann ich mich wieder einem zusätzlichen neuen Seminar widmen. Das heißt also, der Effekt von diesem Kanban-Board ist, dass ich mich wirklich festlege, wie viele Themen, wie viele Aufgaben, wie viele Projekte kann ich gleichzeitig bearbeiten und wirklich gut handeln. Und ich kann erst ein neues Thema, eine neue Aufgabe hinzupacken in die WIP-Spalte, wenn ich eine andere tatsächlich wirklich erledigt habe. Und das ist eben auch so ein bisschen dieses Getting Things Done-Prinzip, dass man wirklich gezwungen ist, Dinge erstmal zu erledigen, bevor man eben sich das Neue wieder ranzieht. Und das ist für mich wirklich ein Lebensretter.
Letztlich, das ist ja auch so eine Art Zeitplanung. Dieser WIP-Faktor setzt sich ja wahrscheinlich zusammen, wie lange auch die Aufgaben dauern.
Genau.
Und der Tag hat eben nur 24 Stunden,
ja,
und man kann einfach nicht mehr reinpacken. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja auch nicht nur unbedingt mein Tagesplan, sondern das kann unter Umständen,
ja, ja,
auch meine Wochenplanung sein.
Genau.
Ja, ne? Ja, ja. Aber vor allem, ich darf nichts Neues anfangen, bevor ich nicht einen Zettel wirklich in eine nächste Spalte einfach geschoben habe.
Ja.
Und damit behalte ich natürlich einfach wirklich viel, viel besser den Überblick und auch die Ruhe. Ne, weil ich ja auch alles andere, ne, also wenn mir zum Beispiel, also ich liebe auch das Kanban-Board dafür, dass wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, dann schreibe ich die auf ein Post-it, schmeiße sie in meinen Backlog, also in Spalte 1 und dann habe ich schon mal wieder einen Haken hinter. Also dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Ich weiß, sie ist notiert, sie ist da notiert, wo sie auch auf jeden Fall nicht verloren geht, aber ich muss mich nicht nochmal gedanklich damit beschäftigen.
Genau, ja. Dann ist natürlich noch so eine Frage, was lasse ich überhaupt an mich ran als To-Dos? Hm. Ja, ich meine, wenn man jetzt einen Chef hat und der sagt, Schmidt, jetzt machen Sie mal das, ja, dann ist es vielleicht schwierig. Ist natürlich einfacher, wenn ich quasi selber entscheiden kann, was ich mache, welche meiner Ideen ich verfolge. Ja. Bei so einem Chef müsste man sich natürlich dann irgendwie Strategien zu überlegen. Das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich auch mal Nein sagen?
Machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu.
Ja, das ist dann sozusagen der schwer zu beeinflussende Stress. Also, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber ich denke mal, diese Priorisierung, um dann zu vermeiden, dass ich in so ein Hamsterrad komme, wie du das sagst, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also im Grunde genommen hat man bei jeder einzelnen Aufgabe, die man an sich ranlässt, die Entscheidung, ja oder nein zu sagen, ist das etwas, was ich eigentlich will, was mich auf meine eigentlichen persönlichen Ziele, wo ich privat, beruflich, sportlich, körperlich, hobbymäßig hin will, was mich in die Richtung weiterbringt, oder ist das was, okay, ich kann es schnell erledigen, aber hat eigentlich mit dem, was ich will, nichts zu tun.
Ja.
Und dann natürlich übergreifend ist es mit meinen Werten im Einklang. Also es wäre jetzt sozusagen mit meinen Werten nicht im Einklang im Schlachthof zu arbeiten, okay, dann könnte ich so einen Beruf eben einfach nicht machen. Und beim anderen ist es vielleicht okay. Ne? Diese zwei Dinge.
Zum ersten Teil deiner Frage, ich liebe das Eisenhower-Prinzip, auch wenn es ein ganz, ganz altes Modell schon fast ist und man das erstmal wieder aus der Mottenkiste rausholen muss. Aber es ist ein ganz einfaches Tool, was mir erstmal wieder klar macht, zwischen dringend und wichtig ist ein Unterschied. Das ist nicht ein und die gleiche Kategorie, das sind zwei verschiedene Kategorien. Und Aufgaben, die dringend sind, müssen nicht unbedingt wichtig sein. Und Aufgaben, die wichtig sind, müssen nicht unbedingt dringend sein. Also da eine Unterscheidung zu machen und sich mal diese Matrix anzugucken und sich wirklich in den einzelnen vier Feldern zu überlegen, wo gehören die einzelnen Aufgaben hin? Ne? Welche sind die dringend, nicht dringend? Sind sie wichtig, nicht wichtig? Und sie da einzusortieren, das ist für viele Leute wahnsinnig erhellend.
Und diese dringenden Aufgaben sind sogar eine Falle, finde ich.
Auf jeden Fall.
Das sind ja oftmals so kleine Sachen, ach, die kann ich in 15 Minuten erledigen, ja, dann kann ich wieder was schön abhaken. Aber
genau, und dann ist der Tag vorbei.
Ich habe eigentlich nichts, was eigentlich wichtig wäre, vorangebracht. Ne? Ja. Und das ist eben dann auch der Mut, wenn man so will, zu sagen, nee, mache ich nicht. Da ist eine Deadline, lasse ich verstreichen, ist nicht wichtig, mache ich nicht.
Naja, oder man kann es ja auch delegieren. Da denken jetzt immer viele, oder muss ich ja Chef sein, um es delegieren zu können? Nee, also zum Beispiel Buchhaltung, ich finde immer Buchhaltung für mich ein sehr schönes, ein leuchtendes Beispiel. Buchhaltung ist ja für mich nicht wichtig. Aber es ist leider immer dringend irgendwie, dass ich sie mache. Aber sie ist nicht wichtig für das Ergebnis, für meine Klienten, für meine Seminarteilnehmer, für meine Podcast-Hörer ist nicht wichtig, ob ich jetzt die Buchhaltung mache oder nicht und auch nicht, ob ich sie gut mache oder nicht. Also habe ich sie delegiert an ein Computerprogramm. Ne? Dafür zahle ich eine jährliche Lizenz und das nicht zu knapp. Aber dieses Programm nimmt mir Arbeit ab, die ich sonst selber erledigen müsste. Also bei dringenden Aufgaben, die auch nicht wichtig sind, sollte man immer gucken, kriege ich die vielleicht auch auf einen anderen Schreibtisch, kann ich delegieren. Ich muss die nicht sofort in den Papierkorb schmeißen. Und für die anderen Aufgaben, das ist auch ganz wichtig, diese Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend sind, sich dafür wirklich feste Slots in den Kalender zur Bearbeitung einzutragen. Ja. Weil sonst habe ich ganz oft den Effekt, dass ich dann so am Jahresende nochmal dastehe und weiß, wir haben ungefähr 50 Mal im Teammeeting gesagt, wir müssten mal das und das tun, aber es hat nie stattgefunden, weil wir uns keinen Termin gesetzt haben, obwohl es wichtig ist, aber wir immer mit dem, was du ja auch sagst, mit dem Operationalen, was eben sehr, sehr dringend ist, uns den gesamten Alltag vollkippen.
Man soll zwar nach dem Eisenhower-Prinzip sozusagen die wichtigen und dringenden Dinge natürlich als erstes machen, weil sie wichtig und dringend sind. Aber man sollte vermeiden, dass irgendeine Aufgabe in dieses wichtig und dringend jemals reinkommt. Man sollte eigentlich so, idealerweise, es kriegt man auch nicht immer, so planen, dass alles immer, was wichtig ist, rechtzeitig gemacht wird und nie in so eine Phase reinkommt, oh, jetzt habe ich es verschlampert und jetzt muss ich es eben ganz schnell erledigen. Ne?
Also ist vielleicht aber auch eine individuelle Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite zum Beispiel sehr viel lieber bei bestimmten Themen unter Zeitdruck, die auch wichtig sind. Also
ja, muss ich leider auch zugeben. Irgendwie, das ist wie eine, manchmal ist das wie so eine Droge. Ne?
Genau.
Dann kommt man in so eine Zone, aber glaub, gut ist es nicht, oder?
Auf Strecke nicht, aber das ist so wie Bonbons essen. Ab und zu darf man das auch mal so machen. Das, aber du hast natürlich recht, klar. Also je mehr Aufgaben ich im A-Feld habe, also die wichtig und dringend gleichzeitig sind, desto schwerer wird es natürlich. Besser wäre es, wenn ich einerseits Aufgaben habe, die nur dringend sind und andererseits eben Aufgaben, die nur wichtig sind und dann eben entsprechend damit umgehe und natürlich dann auch konsequent bin und Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, dann tatsächlich in den Mülleimer schmeißen. Aber ja, da sagst du ja ganz richtig, das braucht Mut. Und was ich wichtig finde, auch bei dem Eisenhower-Prinzip, das sollte man auch nie vergessen, wichtig ist ja auch immer die Frage, wem stellt man die Frage, ob die Aufgabe wichtig ist oder nicht. Also gerade wenn ich einen Chef habe, der kann natürlich sagen, das ist wichtig, aber dann heißt das naja noch nicht automatisch, dass es auch für mich tatsächlich wichtig ist. Also das ist auch nicht so ganz einfach. Da fangen natürlich an, solche Tools auch komplexer zu werden.
Jetzt haben wir uns ja die ganzen To-Dos und Stressoren sehr rational erklärt. Wir haben die auf Post-its stehen, wir schreiben die hin. Wir müssen unsere Aufgaben organisieren. Das ist ja alles noch recht bewusst, aber es gibt ja auch unbewusste Stressoren, also die man sich erstmal bewusst machen muss.
Genau. Also ich erkläre ja Stress gerne immer in Form einer Wippe und sage, ne, auf der einen Seite, auf der linken Seite haben wir so unsere ganzen Stressoren, die haben ordentliches Gewicht. Und wenn wir jetzt über die Stressprävention reden, dann reden wir ja nicht davon, den Eimer leer zu kriegen und die Stressoren alle von der Wippe runterzukippen, sondern dann geht es ja darum, auf der rechten Seite auch ein gutes, ordentliches Gewicht aufzubauen, damit die Wippe wieder in den Gleichklang quasi kommt oder dass man gut wippen kann. So. Und dann gibt es sozusagen den Effekt, da erinnert man sich der eine oder andere vielleicht daran, dass wenn ich ein Gewicht auf einer Wippe weiter nach vorne oder nach hinten schiebe, dann hat es einen größeren Effekt einfach auf den Hebel. Also ne, wenn du früher auf dem Spielplatz mit einem schweren Kind wippen wolltest, dann musst du sich das schwere Kind einfach weiter vorne hinsetzen und du hast dich weiter hinten auf die Wippe gesetzt. Und so ähnlich ist das auch mit allen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Werten, die wir so haben. Also wenn ich beispielsweise davon überzeugt bin, dass die Welt schlecht ist, dass es auch nicht gut ist, um Hilfe zu bitten, weil Hilfe, um Hilfe bitten ist ein Zeichen von Schwäche, dann sind das limitierende Glaubenssätze, die meinen Stressoreneimer auf dieser Wippe noch weiter nach hinten kippen. Und damit kriegt natürlich der Stressoreneimer ein viel, viel höheres Gewicht. Wenn ich aber eher förderliche Glaubenssätze habe, dass ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass Zusammenarbeiten gut ist und dass es auch ja in dieser Welt kaum noch Dinge gibt, die man als Einzelkämpfer tatsächlich umsetzen kann, dann kann ich sozusagen den Eimer mit meinen Stressresilienzmethoden quasi weiter nach außen auf der Wippe schieben und dann kriegt das mehr Gewicht. Also das ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber das ist tatsächlich das, was im Stresscoaching die eigentliche Arbeit ist, also dass ich weniger mit Leuten darüber rede, machen wir jetzt Eisenhower-Prinzip oder die Tomatentechnik, sondern wirklich, was sind denn eigentlich deine Glaubenssätze über die Welt, über das Leben, über dich, über Erfolg, über Geld, die dich unter Umständen dazu führen, dass du dir mehr Stress machst, dass du auch mehr Stress empfindest, als eigentlich notwendig ist.
Also es sind die Arbeitsmethoden und dann eben allgemeine Strategien oder Werte und Glaubenssätze mit Stress umzugehen.
Also auf der Stresswippe auf der rechten Seite, das sind für mich drei Bereiche. Das sind einmal wirklich die Arbeitsmethoden, also alles, was ich unter Zeit- und Selbstmanagement normalerweise verstehe. Das ist ein großer Bereich. Dann gibt es den großen Bereich der Stressbewältigungsstrategien. Also wie verhalte ich mich, wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich gerade akut in einer Stressphase bin? Und dann habe ich den wahnsinnig wichtigen, großen und vielfach unterschätzten Bereich der Energiequellen, also gesunde Ernährung, Bewegung, Schlaf. Und das ist ja leider auch der Bereich, der immer gleich von der Wippe runterplumpst, wenn ich wirklich im Stress bin, weil dann fange ich ja an zu sagen, okay, ich mache mir heute Abend nur schnell noch eine Pizza und die Yogastunde mache ich mal, wenn wieder Zeit ist und kann auch nicht pünktlich ins Bett gehen und. Also das ist sozusagen der Bereich, wo ich natürlich auch viel hingucke und viel mit den Klienten arbeite, damit die auch auf Dauer da wirklich ordentlich Gewicht auf ihre Wippe einfach kriegen. Und dann ist sozusagen das Unbewusste, sich wirklich anzugucken, welche möglicherweise limitierenden Glaubenssätze hast du über dich und die Welt und wie könnten wir die sozusagen in eher was Förderliches umtopfen?
Das Diabolische an diesen Energiequellen ist ja sogar, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich Stress habe, mich schlecht ernähre, übergewichtig werde, macht ja bei vielen Leuten dieses Übergewicht, weil sie dann wieder unzufrieden, wenn sie sind, sich ärgern drüber, wieder erneuten Stress. Ja. Und dann wird ja auch Bewegung schwieriger. Ja. Wenn ich übergewichtig bin, kommt irgendwann der Punkt, wo ich jetzt einfach sagen kann, jetzt jogge ich, weil dann mache ich mir meine Knie über kurz oder lang kaputt. Ja. Also das hängt alles derartig mit zusammen. Also aus diesem Teufelskreislauf, muss man
sagen. Ja, es ist eine Abwärtsspirale, ja. Also wenn man nicht aufpasst, dann ist es tatsächlich wirklich eine extrem gefährliche Abwärtsspirale. Und das ist auch manchmal wirklich, wirklich ein harter, steiniger Weg, da rauszukommen.
Ja. Ja. Also der dauert, da sozusagen gegenzusteuern, muss man sich wie so einen Tanker vorstellen. Ja. Das dauert Jahre, bis der mal stoppt oder die Richtung ändert. Das ist nichts, was er mal eben so in 1-2 Wochen oder im Sommer mal angeht. Ja. Das dauert Jahre, weil das sind Verhaltensänderungen, die man wieder neu lernen muss, wie Radfahren oder Skifahren und so weiter. Das lernt man auch nicht mal eben so bei einer kurzen Initiative.
Ich würde es nicht so pessimistisch lassen. Weil, also ich glaube schon, dass das merke ich ja auch wirklich in der Arbeit mit Klienten, durch kleine Änderungen, die wir so einsetzen, dass sie sehr schnell auch vor allem zu einer Routine werden. Das ist ja mal auch ganz wichtig, dass ich das so einbaue ins System, dass es wie Zähneputzen einfach dazugehört, kann man schon eine ganze Menge machen und kann schon für Menschen eine ganze Menge Entlastung schaffen. Damit kriege ich natürlich nicht sofort das Gesamtproblem in den Griff und muss natürlich auch immer aufpassen, dass mir mein Klient nicht sozusagen sofort wieder nach 2 Sitzungen in seine Abwärtsspirale reinhopst. Aber ich kann schon mit kleinen Schritten, mit kleinen Techniken und so, darum geht es ja auch in meinem Podcast, wenn du einfach regelmäßig mal atmest und innehältst, dann ändert sich schon eine ganze, ganze Menge. Ich habe jetzt letzte Woche was zu Pausen gemacht und glaube einfach, wenn du regelmäßig Pausen machst und zwar gute Pausen machst, ne, also wirklich qualitativ wertvolle Pausen, das heißt also konträr zur eigentlichen Tätigkeit. Wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann sollte deine Pause nicht am Schreibtisch stattfinden, ganz einfach. Wenn du das machst, dann brauchst du eben nicht deine 6 Wochen Schwitzhütten-Retreat-Auszeit in Thailand, sondern dann reicht dir auch ein völlig normales, entspanntes Wochenende ohne Termine.
Ja, ja. Zur Bewegung übrigens ist auch so, was ich gerne anbringe, wenn du keine Lifts, keine Rolltreppen mehr benutzt, sondern die Treppen, dann brauchst du auch nicht im Fitnessstudio auf den Schlepper zu gehen.
Ja, das ist aber gut. Da gibt es ja so merkwürdige Dinge in unserer Gesellschaft. Also, dass es jetzt auch Apps gibt, die mir sagen, wie und wann ich am besten schlafe, weil die für mich rausfinden, wann ich wirklich Schlaf brauche oder wann ich atmen sollte. Ich bin da kein großer Freund von. Ich glaube, wir sollten eher wieder einen Kontakt zu unserem Körper herstellen und wieder lernen, auf die Frage antworten zu können, wie geht's mir eigentlich? Das finde ich ganz erschreckend, dass da viele Leute keine Antwort mehr drauf haben. Hm. Außer, geht so, muss ja.
Ich habe ja auf meiner Apple Watch, es gibt ja so eine App, die da einem plötzlich sagt, man soll jetzt mal eine Minute atmen. Das geht dann in dem Bereich so Achtsamkeit. Ne? Wir haben ja jetzt eigentlich viel über uns selbst gesprochen, also war ja sozusagen Selbstmanagement, wenn man so will, ja. Und die höchste Stufe ist eigentlich, was man heutzutage Achtsamkeit, Mindfulness nennt, weil man lebt ja nicht in kompletter Isolation, sondern man lebt ja mit anderen zusammen, mit Familie, mit Mitarbeitern, Kollegen. Wenn man Unternehmer ist, hat man sozusagen Unterstellte und so weiter. Und erst wenn das funktioniert, ja, dann funktioniert es ja eigentlich wirklich richtig. Und das schafft man eigentlich nur, indem man ja praktisch achtsam ist um sich rum. Aber das habe ich jetzt ein bisschen naiv ausgedrückt. Das
kannst nein, du überhaupt nicht. Besser. Nein. Also ich weiß gar nicht. Ich würde es tatsächlich ähnlich machen. Ich finde das gar nicht naiv. Also ich glaube, wenn wir achtsamer, also da gibt es ja auch schon erste Ansätze, erste Bewegungen, achtsames Wirtschaften, achtsames Arbeiten, achtsames Führen. Das ändert eine ganze, ganze Menge, wenn wir wieder besser zuhören und zuhören, oh Gott, ne, was verbringe ich in Seminaren, Menschen wieder beizubringen, was Zuhören bedeutet, dass zum Beispiel zum guten Zuhören auch Fragen stellen gehört. Ne? Kann man Ärzten auch manchmal gut beibringen, dass Zuhören nicht heißt, ich gebe dem Patienten mal 2 Minuten und tippe währenddessen schon eine Diagnose in meinen Rechner rein, sondern ich stelle mal Fragen. Ne? Das ist ja schon ein erster Schritt in Richtung Achtsamkeit. Wenn ich auch Dankbarkeit mal äußere, ich spiele gerne mit so typischen Schlipsträgern Dankbarkeitsspiele und dann merke ich immer, wie die so am Anfang sich wirklich versuchen, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren und finde das ganz, ganz doof, weil ne, im Business ist man ja eher so ein bisschen militärischer geprägt, schon allein auch in der Sprache und im Umgang miteinander. Und dann üben, machen wir so kleine Spielchen und danach, wenn ich dann so eine Auswertungsrunde mache, dann sitzen sie alle freudestrahlend wie kleine Jungs mit ihrer Bonbon-Tüte da und sagen, oh, das hat sich total schön angefühlt, mal zu hören, was man gut macht und wofür man hier eigentlich gewertschätzt wird im Team. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und dann sage ich so, ja, ne, stellen Sie sich mal vor, Sie können das jeden Tag machen, weil der Dankesack wird ja nicht leer. Wir können jeden Tag jemandem was Nettes sagen, wir können jeden Tag Danke sagen und das ändert eine ganze Welt einfach.
Also es kommt ja dann auch irgendwann zurück.
Nicht irgendwann, gleich sofort. Das ist, wenn du nett bist zu deiner Supermarktkassiererin, von Anfang an, wenn du die von Anfang an anlächelst, ihr guten Tag sagst, und ne, dann kommt es sofort zurück. Wirst du merken.
Ja. Naja.
Ja. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn mir jemand was Nettes sagt, dann antworte ich bitte mit Danke und nicht mit naja, das ist ja mein Job oder naja, ganz so toll war es ja nun auch nicht.
Ja,
eigentlich, ne, womit ich ja eigentlich nichts anderes sage, außer, ey, du lügst. Ne, du, der mir gerade ein Lob gegeben hast, du lügst. Sondern einfach sich mal angewöhnen, wenn mich jemand lobt, danke und lächeln. Und das ändert eine ganze Welt.
Super. Ja, diesen Podcast hätte ich gerne vor 20 Jahren schon mal gehört, weil, sagen wir, dieses ganze Wissen, das hat man sich alles mehr oder weniger teilweise auch schmerzvoll über die Jahre angeeignet.
Ja.
Deswegen ja, würde ich es allen Jüngeren, die das hier hören, empfehlen, wirklich zu Herzen nehmen. Deswegen würde ich auch allen Jüngeren empfehlen, dass sie wirklich deinen Podcast sich anhören, Stressismus. Das ist genau. Eben nicht nur für Leute, die Stress haben, sondern viel wichtiger, wie vermeide ich Stress? Wie führe ich, wie cruise ich praktisch glücklich durch mein Leben, anstatt gehetzt zu sein, verfolgt vom Säbelzahntiger. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort, oder?
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde auch gerne noch ein schönes Schlusswort ergänzen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wollte dir auch nochmal für deinen Podcast danken, weil das hatte ich dir auch in die Rezension geschrieben. Tatsächlich, ich habe ja noch Gesundheits- und Präventionsmanagement studiert und tatsächlich hat mir dein Podcast da so über die eine oder andere Hausaufgabe wirklich geholfen, weil ich mir dann immer erst die Folge von dir zu dem einen Thema angehört habe und erst dann sozusagen angefangen habe, die Hausarbeit zu schreiben, weil ich es dann wirklich verstanden hatte. Also dafür sehr, sehr vielen Dank. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, was du da machst, weil Wissen über Gesundheit ist so verdammt wichtig. Bitte mach weiter. Und ich freue mich auf den Song. Ich freue mich jeden Sonntag auf den Song.
Ja, danke dir für das Lob. Ja, ich werde jetzt nicht korrigieren, sondern
danke. Genau, einfach danke.
Ja. Und hoffentlich bis bald mal. Bin ja auch mal in Berlin oder so und dann sieht man sich vielleicht.
Sehr gerne. Na, du musst ja jetzt erstmal in meinen Podcast kommen.
Genau.
Okay,
gut. Gerne, also bis dann.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss. Gonna be all right. Rise up
this morning. Ja, wenn Ihnen dieser Gratis-Podcast gefallen hat, dann bitte ich Sie auf iTunes einen kurzen schriftlichen Kommentar zu hinterlassen. Und klicken Sie auf die Bewertung, möglichst natürlich 5 Sterne. Und wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, es gibt 2 Gruppen, die eine auf Facebook, das andere ist eine Telegram-Gruppe. Die Links sind in den Shownotes oder schicken Sie mir eine E-Mail an harald.schmidt@mac.com.
Und den heutigen Pharma-Song hat sich Thea sogar gewünscht und ich finde, der passt hervorragend. Heißt Three Little Birds, ist von Bob Marley von seinem 1977er Album Exodus und das Zitat lautet: Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Dann fasse ich nochmal die wichtigen Dinge zusammen. Ich hatte gesagt, es gibt 5 super einfache, simple und effektive Tipps. Tipp Nummer 1, das Pareto-Prinzip, 80-20. Perfektion ist nicht immer notwendig, zumindest nicht sofort. Zweitens, Pomodore, der Tomaten-Kurzzeitwecker. Aufgaben zerlegen in fokussierte 25-Minuten-Häppchen. Handy aus, alle Ablenkungen aus in der Zeit und dann Pause. Dritter Tipp, Kanban-Board. Immer nur so viel vornehmen, wie man bewältigen kann. Wie viel das ist, findet man schon über die Zeit raus. Viertens, Getting Things Done. Ein super einfaches System, keinen Termin zu verpassen, den Kopf frei zu haben, um kreativ zu sein. Fünftens, das Eisenhower-Prinzip. Priorisieren, aber richtig. Nicht das Eilige zuerst, sondern das Wichtige. Ja, ich hoffe, Sie fanden es wieder interessant und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!